Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Schönen guten Tag wünsche ich. Das lang geplante Einheitsdenkmal in Berlin soll endlich gebaut werden. Heute war feierlicher erster Spatenstich. Mehr zu den Hintergründen gleich bei uns. Außerdem blicken wir nach Greifswald, wo heute zum ersten Mal das neu gewählte Landesverfassungsgericht zusammengekommen ist. Und mit dabei ist eine Richterin, der man Nähe zum Linksextremismus vorwirft. Und wir schauen auf die rechte Szene in Sachsen-Anhalt, die sich auf den sogenannten Anti-Corona-Demos breitmacht und sogar einige Mediziner anzieht. Die Berlinerinnen und Berliner vergeben gern Spitznamen für ihre Bauwerke. Goldelse für die Siegessäule am Großen Stern, Schwangere Auster für die Kongresshalle im Tiergarten. Und schade eigentlich, dass es Erichs Lampenladen, den Palast der Republik, nicht mehr gibt. Ganz neu auf dieser Liste steht die Einheitswippe. Also das seit über 20 Jahren geplante Einheitsdenkmal in Berlin-Mitte am Humboldt-Forum, das an die friedliche Revolution von 1989 und den Mauerfall erinnern soll. Der Bau hat sich jahrelang verzögert. Zuletzt hatten sich Wasserfledermäuse am Standort angesiedelt, die leider unter Naturschutz stehen. Jetzt aber soll es losgehen. Heute war erster Spatenstich. Anja Nehls über ein Projekt, das schon lang in der Warteschleife steckt und nicht nur Freunde in Berlin hat.
Wer von der gegenüberliegenden Seite des Spreekanals auf das fast fertige Stadtschloss blickt, kann nicht viel erkennen. Ob der kleine Bagger und der Haufen Baumaterial jetzt noch für das Schloss gebraucht werden oder bereits für den Bau des Einheitsdenkmals, bleibt unklar. Aber ab heute geht es zumindest offiziell los, freut sich Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Direkt vor dem Stadtschloss entsteht das Denkmal Bürger in Bewegung. Eine riesige begehbare Schale, die sich nach rechts und links neigen kann.
Also Bürger in Bewegung. Das waren viele und sie standen eng zusammen für Freiheit, Bürgerrechte und Demokratie. Ich freue mich, dass in nicht allzu ferner Zukunft ein Freiheits- und Einheitsdenkmal daran erinnern wird, was sich auf diese Weise bewegen lässt. Dass Demokratie kein Geschenk ist, sondern eine Errungenschaft, kein ständiger Besitz, sondern eben stetes Bemühen.
Die Idee für ein Einheitsdenkmal gibt es seit 1998. Der Beschluss des Bundestags erging 2007. 4 Jahre später wurde der Siegerentwurf gekürt. Das Geld dafür wurde 2018 bewilligt. Kurz bevor die Baugenehmigung ausläuft, wird jetzt mit dem Bau begonnen. Den Begriff Wippe mag Johannes Miller, der Chef des Planungsbüros, allerdings gar nicht, erklärt er gegenüber dem RBB.
Eine Wippe bewegt sich ständig, schnell und hat einen harten Umschlagpunkt. Dieses Denkmal bewegt sich schön langsam und bewegt sich um 7 Meter herab innerhalb von einer Minute und hat einen ganz sanften Umkehrpunkt. Insofern ist der Begriff vage, der physikalisch richtige Begriff, der auch die sehr schöne, langsame Dynamik dieses Denkmals viel genauer wiedergibt.
Ob vage, Wippe oder Schale, Annette Arme hofft, dass das ganze Projekt doch noch irgendwie scheitert. Seit Tagen steht die ehemalige Historikerin deshalb mit bis zu einem Dutzend Gleichgesinnter auf der gegenüberliegenden Seite des Spreekanals und protestiert gegen das Denkmal. Monika, nimm deine Wippe und geh, steht auf ihrem Plakat. Gemeint ist die Kulturstaatsministerin, der man nachsagt, dass sie die Wippe eigentlich auch nicht möge, aber das Projekt dennoch durchziehen wolle, meint Annette Arme.
Es will eigentlich wirklich keiner haben. Und es ist doch ein Irrsinn, das dann im Endeffekt trotzdem zu realisieren, weil es eines Tages mal beschlossen gewesen ist.
Der Entwurf und die Symbolik des Denkmals wurden von vornherein scharf kritisiert. Zum Beispiel von Berlins Kultursenator Klaus Lederer, der auf einer Veranstaltung sagte,
dass die friedliche Revolution in der DDR und der Einheitswille des deutschen Volkes weder zeitlich zusammenfielen noch durch dieselben Triebkräfte befördert worden sind. Sodass ich schon finde, wir sind das Volk und wir sind ein Volk auf eine Schale, die dann hin und her sich bewegt, je nachdem, ob ob die Leute nach links oder nach rechts rennen, ahistorisch finde.
Kritik gibt es auch am Standort. Der Beginn der friedlichen Revolution habe in Leipzig und nicht in Berlin stattgefunden, sagen die einen. Das Denkmal passe nicht zum wiederaufgebauten Stadtschloss, sagen die anderen. Der Sockel aus der Zeit Kaiser Wilhelms, auf dem die riesige Schale errichtet werden soll, sei das einzige wirklich historische Überbleibsel, betont Martin Mende vom Verein für die Geschichte Berlins. Auf so einem alten Sockel und vor einem auf alt getrimmten Schloss habe ein modernes Denkmal nichts zu suchen.
Diese Schale soll 50 Meter breit sein, nicht? Hier vor der barocken Fassade passt das überhaupt nicht hin. Mal abgesehen von der Interpretation, hier ein Einheits- und Freiheitsdenkmal auf dem Sockel des ehemaligen Nationaldenkmals von Wilhelm I. zu errichten, nicht?
Endlose Diskussionen verzögerten den Baubeginn. Eigentlich sollte zum 30-jährigen Mauerjubiläum im vergangenen Jahr alles fertig sein. Aber es ging um nicht freigegebene Gelder, um die Übertragung des Grundstücks von Berlin auf den Bund. Schließlich wurden im Sockel seltene Mosaiken gefunden und die dort lebenden, streng geschützten Fledermäuse mussten erstmal umgesiedelt werden. Als größter Kämpfer für das Projekt gilt der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse.
Wenn das Ganze scheitert, dann sage ich, die Deutschen sind nicht in der Lage, sich an ein außerordentlich positives Ereignis ihrer Geschichte sich geradezu demonstrativ zu erinnern.
Doch, aber nicht gerade hier, sagen wiederum Annette Arme und die anderen Gegner des Denkmals und haben jede Menge andere Ideen. Hier vor dem Schloss könnten vielleicht die alten preußischen Kolonnaden wieder entstehen. Die steinernen Löwen aus dem Tierpark, die Rossbändiger aus dem Kleistpark oder der Neptunbrunnen vom Roten Rathaus sollten wieder an historische Stelle zurückversetzt werden. Wenn schon Wippe, dann nicht an dieser Stelle.
Der Entwurf hat ja was Freudiges, was Nettes und so. Aber hier, das Zentrum der Weltkulturen, Museumsinsel, hier ist die Weltgeschichte zu Hause. Da kannst du nicht dich über die deutsche Wiedervereinigung ein bisschen wippend freuen, tanzen. Das ist doch Wahnsinn, ja.
Ob die deutsche Wiedervereinigung nicht doch ein Stück Weltgeschichte ist, wird sicherlich nochmal diskutiert, wenn das Denkmal dann fertig ist. Das könnte in 2 Jahren der Fall sein, so die Planer. Kostenpunkt 17 Millionen Euro.
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Diskussionen um das neu gewählte Landesverfassungsgericht, das heute zur ersten Sitzung in Greifswald zusammengekommen ist. Es geht speziell um die Richterin Barbara Borchardt, ehemalige Landtagsabgeordnete der Linkspartei, die sich zur Gruppierung Antikapitalistische Linke innerhalb der Linkspartei zählt. Das Problem daran ist für viele, die Antikapitalistische Linke wird zwar nicht in Mecklenburg-Vorpommern, aber auf Bundesebene, vom Verfassungsschutz beobachtet und als linksextrem eingestuft. Konservative Politiker, aber auch einige Juristen kritisieren nun, dass niemand die Verfassung eines Landes schützen dürfe, der womöglich selber nicht auf dem Boden der Verfassung stehe. Unsere Korrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern ist Silke Hasselmann. Frau Hasselmann, wie ist denn heute die erste Sitzung des Landesverfassungsgerichts abgelaufen, mit oder ohne Proteste vor dem Sitzungssaal?
Ohne. Es gab überhaupt keine besonderen Vorkommnisse.
Können Sie uns denn noch mal zusammenfassen, was wird der Richterin Barbara Borchardt, die ja heute auch ihre Premiere hatte, genau vorgeworfen?
Also die 64-Jährige ist, das hatten Sie angedeutet, Mitbegründerin und noch immer Mitglied einer Organisation innerhalb der Partei Die Linke, die sich AKL nennt, also Antikapitalistische Linke. Die fordert einen grundsätzlichen Systemwechsel, so heißt es in dem Programm, und auch einen Bruch mit den kapitalistischen Eigentumsstrukturen. Damit sind unter anderem Privateigentum an Produktionsmitteln gemeint, sprich Betriebe, Unternehmen, deren Arbeitsmittel, auch Ackerland. Gemeint ist auch Wohnraum in der Hand privater Vermieter. Außerdem kann die AKL nicht so richtig was mit Vererben und Erben von Vermögen anfangen. Gerade aber dieses Anstreben eines grundsätzlichen Systemwechsels, das verstehen viele Kritiker als einen direkten Angriff auch auf die Verfasstheit der Bundesrepublik und somit auf deren Grundgesetz und den weiteren rechtlichen Rahmen, etwas, was ein Verfassungsgericht ja nun gerade schützen soll. Es gibt auch Kritiker, die stoßen sich daran, dass Barbara Borchardt die 1961 von der DDR errichtete Mauer und das bis 1989 1989 auch tödliche Grenzregime Richtung Westen noch immer eher als antifaschistischen Schutzwall rechtfertigt. Ich muss aber sagen, dass sich die Kritik eigentlich weniger an Frau Borchert persönlich richtet, was viele Bürger, vor allem auch CDU-Wähler und Mitglieder irritiert und oft auch beschämt hat. Das ist vielmehr die Tatsache, dass eine solche Kandidatin es nun auch mit den Stimmen der CDU-Landtagsfraktion direkt auf den Richterstuhl geschafft hat.
Zu dieser Tatsache möchte ich gleich auch noch mal kommen. Aber vielleicht zunächst mal, was sagt denn die Richterin selbst zu den Vorwürfen?
Ja, also die hält sich erstens zugute, fachlich auf der Höhe zu sein. Sie habe immerhin noch zu DDR-Zeiten Jura im Fernstudium studiert, das erste Staatsexamen. Sie hat auch jahrelang als Landtagsabgeordnete in Schwerin im Petitions- und im Rechtsausschuss gearbeitet. Sie war zudem schon eine ganze Weile stellvertretende Verfassungsrichterin. Das sind quasi Ersatzrichter, die zum Einsatz kommen, sobald einer der ordentlichen Richter ausfällt. Und was die antikapitalistische Linke angeht, so hält Barbara Borchert das für keinen Widerspruch, im Landesverfassungsgericht von Mecklenburg-Vorpommern zu sitzen und gleichzeitig eine so ausgesprochen kapitalismus- und systemkritische Meinung zu haben. Das Grundgesetz schreibe unserem Staat, sagt sie, ja nicht vor, kapitalistisch strukturiert sein zu müssen.
Sie haben es eben erwähnt, die Richterin ist schon vor gut einer Woche gewählt worden vom Landtag und zwar mit den Stimmen der Linkspartei, der SPD und der CDU, was auch viel Kritik innerhalb der CDU hervorgerufen hat. Was sagt denn vor allem die Mecklenburg-Vorpommersche CDU zu ihrem Wahlverhalten?
Die sagt gar nichts. Die hat einen wirklich gerade mal 5 Zeilen umfassendes schriftliches Statement herausgegeben. Und genau das hat mir der Fraktionsvorsitzende Renz vor einer guten Stunde bei unserem Gespräch noch einmal in Papierform in die Hand gedrückt und gesagt, Frau Hausmann, hier steht's, was wir dazu zu sagen haben, aber sagen tun wir nichts. Es wird nichts erklärt. Diese 5 Zeilen geben nicht wirklich eine Erklärung des Wahlverhaltens her. So durch die Blume kann man erkennen, dass es irgendwie darum ging, es wurden insgesamt 7 Personen in das Verfassungsgericht gewählt. Die einen vorgeschlagen von der SPD, die anderen von der Linken, die nächsten wieder von der CDU. Und natürlich gab es vorher Absprachen zwischen den Fraktionen zu sagen, also alle wählen jeden, denn man muss für eine solche Personalie eine Zweidrittelmehrheit zusammenbekommen. Die AfD-Fraktion hat sowieso gesagt, wir sind gegen alle und so wäre das nicht durchgekommen ohne die Stimmen der jeweils anderen. Das hatte im ersten Wahlgang bei Frau Borchert auch nicht hingehauen. Da haben offenkundig auch eine Reihe von CDU-Abgeordneten erst einmal die Zustimmung verwehrt. Im zweiten hat es dann geklappt. Warum eine solche Person? Es wird nicht erklärt. Hinter der Hand heißt es, wir hätten sonst unsere Kandidaten vielleicht auch nicht durchbekommen. Und außerdem war sie schon eine ganze Weile als stellvertretende Verfassungsrichterin in Greifswald zugange. Und dann hätten uns die Leute wieder gefragt, die sowieso kritikwürdig finden, ja, warum habt ihr denn nicht schon vor 2 Jahren diese Personalie verhindert?
Dankeschön. Aus Mecklenburg-Vorpommern war das unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Auch wenn die öffentliche Kritik an den sogenannten Anti-Corona-Demos mittlerweile sehr laut geworden ist und es mittlerweile Warnungen gibt, dass potenzielle Demonstranten Gefahr laufen, Seite an Seite mit Rechtsextremen und Holocaust-Verharmlosern aufzutreten, es lohnt doch nochmal einen Blick zu werfen auf die Mechanismen, die hinter derartigen Demonstrationen stecken. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel und nicht nur dort engagiert sich die AfD stark bei diesen Demos, hängt sich sozusagen mit rein in diese Gemeinschaft der Systemgegner. Dem Ganzen wird eine vermeintliche Seriosität verliehen mit der Tatsache, dass auch Mediziner auf diesen Demos auftreten. Wobei diese Mediziner sich bei diesen Demos nun nicht gerade mit ihrer wissenschaftlichen Ausbildung hervortun, wie unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt Niklas Ottersbach beobachtet hat.
Seid ihr schon müde?
Nein!
Seid ihr schon müde?
Nein!
Okay,
Markus Motschmann steht auf einem Podium der AfD auf dem Magdeburger Domplatz. Es ist Ende April. Nachdem die AfD wochenlang im öffentlichen Diskurs abgemeldet war, soll die Demo gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung nun ein Befreiungsschlag werden. Rund 200 Demonstranten aus dem erweiterten Parteiumfeld der AfD sind gekommen. Auch die lokale Neonazi-Szene ist vor Ort. Markus Motschmann, Chefarzt für Augenheilkunde in der Amäus-Klinik Haldensleben, er ist der Stargast der Demo, der Antidrosten der AfD. Motschmann spricht sich für das schwedische Modell aus. Die Bevölkerung soll durchseucht werden, das Ziel Herdenimmunität. Die Corona-Tests in Deutschland seien völlig ungenau. Dabei verschweigt er, dass in Schweden prozentual mehr alte Menschen an Corona gestorben sind als in Deutschland. Markus Motschmann belässt es aber nicht nur mit medizinischen Thesen, er teilt auch gegen die Medien aus.
Wenn hier jemand Fake News verbreitet, dann sind es die GEZ-Medien und zwar Fake News mit Ansage.
Ein paar Wochen später, Markus Motschmann tritt auf bei Kompakt TV, ein Magazin der neuen Rechten. Diesmal verknüpft er seine medizinische These mit der politischen Ebene. Die Maskenpflicht in Geschäften, eine Gehorsamkeitsprüfung der Bundesregierung.
Ich kann es nicht beweisen. Es sieht mir aber zumindest danach aus, dass die Bevölkerung schrittweise an hier doch irgendwie autoritative, diktatorische Repressionen allmählich herangeführt werden soll.
Markus Motschmann war Ende der 80er bis Anfang der 90er Jahre Mitglied der Partei Die Republikaner. Rechtsextremismus-Experte David Begrich aus Magdeburg ist daher nicht überrascht von der neuen Rolle des Markus Motschmann. Motschmann als Mediziner sei der ideale Experte für die AfD. Er biete eine medizinische Beglaubigung der eigenen Position. Ein Chefarzt, der zum Sprachrohr der neuen Rechten avanciert. Was sagt sein Arbeitgeber, die Amäus-Klinik Haldensleben, dazu? Auf Anfrage des Deutschlandfunks heißt es, Motschmann übe sein Recht auf Meinungsfreiheit als Privatperson aus. Und zwar außerhalb des Dienstes. Das könne und wolle man nicht regulieren. Markus Motschmann ist kein Einzelfall. Auch andernorts haben sich Mediziner der rechten Anti-Corona-Allianz angeschlossen.
Und alles nur für den Schuss. Am Ende ist die ganze Wirtschaft kaputt.
Eine Montagsdemo auf dem Marktplatz in Halle an der Saale. Organisiert von Sven Liebig, ein rechtsextremer Blogger, der Woche für Woche gegen die Regierung hetzt. Letztes Wochenende musste ein ZDF-Team unter Polizeischutz die Demo verlassen. Mit diesen Leuten will Dr. Yvette Silbersack eigentlich nichts zu tun haben. Sie demonstriert Anfang Mai ein paar hundert Meter von Sven Liebig und seinen Leuten entfernt.
Ich bin Ärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie und auch noch Hygienebeauftragte Ärztin an der Sportklinik Halle. Dort bin ich angestellt. Ja, und diese Zeit der 6 Wochen hat mich verändert in meinem Dasein.
Die Veränderung sieht so aus, dass Yvette Silbersack an die große Verschwörung glaubt, Bill Gates wolle die ganze Menschheit zwangsimpfen. Und sie teilt auf Facebook den gelben Davidstern mit der Aufschrift »Ungeimpft«. Und das in der Stadt, in der vor einem halben Jahr ein rassistischer Antisemit eine vollbesetzte Synagoge stürmen wollte. Yvette Silbersack findet nichts dabei, ihre Corona-Skepsis mit der Judenverfolgung zu parallelisieren.
33 hätten es alle sehen können, 38 kam der Judenstern und 45 waren 6 Millionen Juden vergast.
Was hat das jetzt mit Corona zu tun?
Das hat was mit dem Geimpft zu tun. Ja, das heißt, wir sollen gezwungen werden, uns impfen zu lassen. Erst dann kriegen wir unsere Grundrechte zurück oder können uns normal bewegen. Das ist jetzt in Arbeit.
Für Rechtsextremismus-Experte David Begrich ist klar, diese Ärztin hat das Maß der politischen Einschätzung der gegenwärtigen Situation offenkundig verloren. Die Rhetorik von Yvette Silbersack erinnere ihn allerdings an eine andere Protestbewegung.
Diese Paradoxie zu sagen, ich stehe auf dem Marktplatz, genieße die Aufmerksamkeit von Politik und Medien und teile dann mit, mir wird es untersagt, meine Meinung zu sagen und ich werde potenziell politisch verfolgt. Diese rhetorische Figur, die kennen wir von Pegida.
Der Resonanzraum von Yvette Silbersack und Markus Motschmann, den beiden Ärzten aus Sachsen-Anhalt, wird nach Ansicht von David Begrich überschaubar bleiben.
Aus Sachsen war das der Bericht unseres Korrespondenten Niklas Ottersbach aus Sachsen-Anhalt. Entschuldigung. Und das war's von Deutschland heute. Gleich nach den nächsten Nachrichten macht Regina Brinkmann mit der Sendung Campus und Karriere weiter. Ein Thema hier, Schleswig-Holstein öffnet seine Schulen früher und umfassender als andere Bundesländer. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag.